Ich möchte noch zu Beginn der Predigt mit uns beten. Jesus, wir danken dir, dass wir als deine Kinder uns unter deine Schönheit und dein Wort stellen dürfen. Wir danken dir, dass wir das prophetische Wort haben, welches ist die Bibel. Und danke, dass du uns Gaben gegeben hast, die uns helfen, dass wir gemäß des Glaubens dein Wort weitergeben und verkündigen können. Dass es uns im Glauben stärkt, weiterbringt und zu Botschaftern an deiner Christi-Stadt macht, in dieser Welt, in dieser Region, in unserem Leben. Amen. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Die geht so. Ein Mann wurde abends aus Versehen in ein Kühlhaus eingeschlossen. Er wusste, dass bis zum nächsten Morgen niemand mehr kommen würde. Das, so glaubte er, sei sein Todesurteil. Er hatte keine Hoffnung, eine ganze Nacht lang bei solch extremen Kälten überleben zu können, und schrieb an seine Familie einen Abschiedsbrief. Am nächsten Morgen fand man ihn tot auf. Sein Tod war jedoch allen Beteiligten unverständlich. In der Nacht war die Kühlanlage ausgefallen und eigentlich hätte er überleben müssen. Er war an seinem Glauben gestorben, keine Überlebenschance zu haben. Er hatte die Hoffnung aufgegeben und sich damit zum Tod verurteilt. Welchen Wert hat die Hoffnung? Heutzutage wird neu diskutiert, welchen Wert die Hoffnung in unserer Gesellschaft hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen SWR1-Beitrag oder so dazu gehört habt, aber es wird neu diskutiert, auch was die Hoffnung haben soll und ob sie unter Umständen sogar einer Verbesserung im Wege steht, weil man aus Furcht vor der Realität dieser entflieht und sich der Hoffnung zuwendet und somit einer Lösung der Probleme eigentlich entgegensteht. Und vielmehr sollte doch die Vernunft den Menschen leiten. Im 17. Jahrhundert schrieb Spinoza über die Hoffnung: Je mehr wir also bestrebt sind, nach Anleitung der Vernunft zu leben, desto mehr suchen wir von der Hoffnung, weniger abhängig zu sein, von Furcht uns frei zu machen, das Schicksal so viel als möglich zu beherrschen und unsere Handlungen nach der sicheren Weisung der Vernunft zu regeln. Und Arthur Schopenhauer malt im 18. Jahrhundert ein sehr düsteres Bild vom Leben, das für ihn überwiegend mit Leid verbunden ist. Er schreibt über die Hoffnung: Das Leben stellt sich dar als ein fortgesetzter Betrug, im Kleinen wie im Großen. Hat es versprochen, so hält es nicht. Es sei denn, um zu zeigen, wie wenig wünschenswert das Gewünschte war. So täuscht uns also bald die Hoffnung, bald das Gehoffte. Ziemlich philosophisch, oder? Ja, das sind die beiden auch. Aber das hat das Denken geprägt. Also untergräbt die Vernunft das, was der Mensch, also du und ich, von seinem Wesen her eigentlich schon immer war und ist, nämlich ein Wesen des Hoffens, ein Wesen, das durch Hoffen seine Energie, seine Perspektive und seine Freude für das Leben gewinnt. Was wäre denn das Leben ohne Hoffnung? Hast du dich das schon mal gefragt? Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Meine Güte, was wäre ein Besuch beim SC Freiburg zum Topspiel ohne die Hoffnung auf einen Sieg? Das ist doch total Banane. Was wäre die Liebe, ja? Meinen Ja-Nein-Vielleicht-Zettel oder der Antrag. Ohne die Hoffnung, dass meine große Liebe, meine Liebe nicht erwidern würde. Was wäre das Leben, wenn in uns nicht die Hoffnung leben würde, nach einem schweren Unfall doch nochmal einen Marathon laufen zu können oder nach einer Beinamputation wieder aufs Rad zu steigen? All das ist möglich, weil es die Hoffnung gibt. Wie wäre es um mich bestellt, wenn ich nicht hoffen dürfte, dass der Tod nicht das letzte Wort hat? Und vielleicht ist der Verlust der Hoffnung in unserer Gesellschaft der Grund dafür, dass es so viele psychische Erkrankungen gibt. Denn wenn ich das Chaos, die Begrenzungen, das Scheitern, den Verlust und die damit einhergehende Einsamkeit oft mit der Vernunft betrachte, da kann es einen schon mal kurz elend werden. Was ist dann das Leben ohne Hoffnung? Hans-Joachim Eckstein nennt das dann eine hoffnungslose Selbstüberschätzung. Wie der Mann im Kühlhaus brauchen wir Menschen die Perspektive der Hoffnung, um ein gelingendes Leben zu finden. Wir sind ja in der Predigtreihe Fester Grund für herausfordernde Zeiten. Wir schauen uns Glaubensgrundlagen an. Und heute geht es um die Hoffnung, mit Hoffnung in das Leben. Gehst du mit Hoffnung in das Leben? Für Christen ist Hoffnung ein unverzichtbarer Baustein der eigenen Spiritualität. Und das nicht, weil Christen der Realität entgehen und eine romantische Sicht auf das Leben wollen. Wir wissen sehr wohl, wie schwer, traurig und herausfordernd das Leben sein kann. Da kann jeder von uns Geschichten erzählen. Und es ist auch unsere Aufgabe als Menschen, verantwortlich und für die Menschen unterstützend dazu beizutragen, dass das Leben gelingt. Und darüber hinaus ist die Hoffnung unsere tragende Säule, weil sie eine lebendige Hoffnung ist, die in der Person von Jesus Christus bezeugt und erfahrbar ist. Und heute schauen wir uns wieder etwas von Petrus an, der an verschiedene christlichen Gemeinden schreibt. Das war der erste Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Ihr könnt den Text auch an der Leinwand mitverfolgen. Petrus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Er ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit. Und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden. Das wird am Ende der Zeit offenbart werden. Darüber könnt ihr euch freuen. Aber es ist trotzdem nötig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet, denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn unser Jesus wieder kommt. War jetzt meine eigene Übersetzung der Schluss. Wenn unser Jesus wiederkommt. Der erste Punkt heute: geschenkte Hoffnung durch Gottes Gnade. Petrus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns seine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Petrus spricht hier von einer lebendigen Hoffnung. Das neutestamentliche Griechisch macht hier deutlich, dass es hier nicht um irgendeine Hoffnung von irgendjemanden geht, sondern um ein gottgewirktes Leben, das sich von der Auferstehung Jesu ableitet. Und wer an die Auferstehung Jesu glaubt, erfährt das Leben, das unsere menschliche Denkwelt übersteigt, und es wächst in uns dann eine lebendige, gottgewirkte Hoffnung, eine stetige und bleibende Hoffnung. Oft sind wir selbst ja unsere größte Hoffnung, oder? So erlebe ich das. Jean-Paul Sartre, auch ein Philosoph, vertrat im Wesentlichen, dass der Mensch sich selbst sein Glück schaffen kann. Durch Bemühungen, Anstrengungen. Das ist der Existenzialismus, den nennt man so in der Philosophie. Ja, ich kann meine Existenz bestimmen. Der freie Mensch in einer freien Welt hat diese Möglichkeiten. Und so sind wir auf vieler Weise davon geprägt. Besonders in der westlichen Welt sind wir alle Zeit lösungsorientiert und sind so erzogen, dass wir in uns selbst den Ort der Lösung sehen. Ja? Hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Ja? Und wie schnell, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ein Problem auftaucht, dann rattert's. Und dann komme ich in den lösungsorientierten Modus. Und ich höre nicht auf zu denken, bis ich eine Lösung gefunden habe, denn die Lösung liegt in mir. Da hat sich was verlagert, merkt ihr das? Der Mensch hat sich selbst zur primären Hoffnung gemacht. Hans-Joachim Eckstein schreibt in seinem Buch Beziehungsgewiss: Wenn ich aber an der Wirklichkeit der Welt zu leiden beginne und hinsichtlich meiner eigenen Möglichkeiten zunehmend enttäuscht werde, beginnt ein Prozess der Ernüchterung. Also, bin dann sehr ernüchtert und merke: Benjamin, so toll bist du gar nicht. Also so lösungsorientiert oder lösungsbegabt bist du ja gar nicht. Du hast da so einige Begrenzungen und musst eingestehen, nüchtern betrachtet, liegt es nicht in dir. Die Frage ist nur, wohin führt mich der Prozess der Ernüchterung? Wohin führt er dich? In die Depression? Könnte ja dann schnell gehen, wenn man die Lösung selbst nicht findet. Oder zu einer anderen Quelle der Hoffnung und des Lebens. Petrus spricht hier davon, dass wir eine lebendige Hoffnung geschenkt bekommen haben. Und wie schon bei unserem ersten Thema, wo wir gesehen haben, dass der Glaube ein Geschenk ist, das angenommen werden will, so dürfen wir diese lebendige Hoffnung als Ausdruck des einen Glaubens an Jesus Christus für unser Leben glauben und unser Vertrauen auf das göttliche Versprechen legen, das da sagt: Ich sorge für euch. Und da sind wir auch ganz bei Petrus, denn das ist ein Ausspruch des christlichen Glaubens, das von Petrus kommt. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wo liegt also deine Hoffnung nach einem Prozess der Ernüchterung begraben? Die Bibel ermutigt uns durch den Glauben und die Auferstehungskraft, eine lebendige Hoffnung in unser Leben zu integrieren, die da heißt Jesus. Der zweite Punkt für heute Morgen: gelingendes Leben durch bleibende Perspektive. Petrus schreibt, es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden, das wird am Ende der Zeit offenbart werden. Und weil Jesus diese lebendige Hoffnung für die Menschheit ist, möchte er auch alle Zeit die Quelle unserer Hoffnung für unsere alltäglichen Sorgen und Herausforderungen sein. Und ich kann euch sagen, bei mir gelingt das nicht. Ich weiß, dass Christus die lebendige Hoffnung ist. Und oft kehre ich dann doch wieder zurück und denke, ich muss die Lösung finden. Aber jetzt versteht mich nicht falsch. Gott hat uns ja auch wunderbar gemacht. Und er hat uns unterschiedliche Persönlichkeiten gegeben. Und es gibt Menschen, die sind lösungsorientierter als andere. Also von ihrer Begabung her. Und es ist toll. Und das dürfen wir auch anwenden. Aber wenn ich allein da bleibe und allein in mir die Lösung sehe, dann werde ich bald in den Prozess der Ernüchterung kommen. Und dann ist die Frage, wohin mich dieser Prozess führt. In die Depression oder zur wahren Quelle der Hoffnung? Denn diese lebendige Hoffnung ist eine konkrete und erfahrbare Hoffnung für unser Leben. Aber wir wissen auch, dass das Leben nicht immer einen Sieg beinhaltet. Es gibt Rückschläge, Verluste und Kämpfe, die unser ganzes Leben andauern. Es ist nicht der Sinn eines gottgewirkten Lebens, dass alles in Ordnung, heil und vollkommen ist. Das wäre ein Trugschluss. Weil Gott darum weiß, ist Jesus auferstanden. Damit diese Hoffnung nicht eine Hoffnung ist, die allein auf das Diesseits gerichtet ist, sondern darüber hinaus auf eine Welt weist, die noch aussteht. Und in diesem Sinne haben wir alle Zeit den Sieg, wie die Bibel sagt, weil wir nicht allein auf das Hier und Jetzt fokussiert sein müssen. Denn Jesus hat diese Welt mit seiner Begrenztheit, diese Welt mit seiner Begrenztheit überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Aber das beinhaltet nicht für dieses Diesseits ein ständiger Sieg, sondern eine lebendige Hoffnung in Jesus, das über dieses Leben hinausgeht. Wenn in dieser Welt alles zusammenbricht und die Dinge nicht so kommen, wie wir uns das vorstellen, bleibt in uns aber eine Hoffnung bestehen, die uns tröstet und Zuversicht gibt. Es ist eine Hoffnung, die in uns das Bewusstsein wachhält, dass mein Erleben hier auf der Erde nicht alles ist. Das will ich dir zusprechen, egal was du gerade erlebst, was dich unruhig macht, was dich erdrückt, bedrückt. Das Gefühl ist nicht alles. Es kann sich oft so anfühlen, dass es mich so sehr erschlägt, dass es mein ganzes Leben bestimmt. Mein Blick auf die Dinge um mich herum, meine Beziehungen und so weiter. Aber es ist nicht alles, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Gott weiß, dass das für ein gelingendes Leben nicht wegzudenken ist. Denn erst durch diese Hoffnung findet der Mensch einen Rastplatz und die damit verbundene Ruhe bei Jesus Christus, der lebendigen Hoffnung. Also wenn man heutzutage sich darüber Gedanken macht, welchen Wert die Hoffnung heutzutage noch hat und ob sie für ein gelingendes Leben uns nicht sogar im Weg steht, dann hält die Bibel dagegen und sagt, wir brauchen eine lebendige Hoffnung. Wir brauchen die Hoffnung, aber nicht irgendeine Hoffnung, die wir uns selbst schaffen oder in uns suchen, sondern wir brauchen diese stetige Hoffnung, diese bleibende Hoffnung in Jesus, die lebendige Hoffnung. Das haben wir auch in unserer Vision der Gemeinde ja so formuliert, dass wir in Jesus die lebendige Hoffnung finden, weil wir daran glauben. Der dritte Punkt für heute Morgen, durch Christus zur Ruhe kommen. Petrus schreibt weiter in den Versen 6 und 7, darüber könnt ihr euch freuen. Darüber können wir uns freuen. Ja. Aber es ist trotzdem nötig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet. Oh. Hey, oh. Also da ist diese Realität, versteht ihr? Petrus kennt die Realität. Wir können uns freuen, dass wir diese lebendige Hoffnung haben. Dass es nicht irgendeine Hoffnung ist, sondern dass es die lebendige Hoffnung ist. Aber Petrus sagt auch, aber da gibt es noch was, da müssen wir durch. Denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Petrus ist sich dieser Realität bewusst. Das Leben ist nun mal, wie es ist. Ist so. Und es begegnet uns mit seinen Leiden, seinen Problemen und Herausforderungen, wie es für jeden anderen Menschen auch erfahren wird. Petrus ist eine Person, die wie keine andere davon ein langes Lied singen könnte. An seinen eigenen Vorhaben gescheitert. Aus Sicherheitsgründen in die Ferne geflohen. Realisierung seiner eigenen Schwachheit und Menschenfurcht. Und sitzend im Gefängnis in Rom. Da schrieb er diesen Brief an die christlichen Gemeinden. Das Leben ist, wie es ist. Aber es ist nicht alles. Und unser Glaube besteht in der Hoffnung Jesus Christus, der unseren Blick weit macht und realisieren lässt, dass da noch was kommt. In dem Sinne muss sich der Glaube im Leben immer wieder bewähren. Aber Petrus sagt, es lohnt sich. Denn darin besteht der Schlüssel zu einem gelingenden Leben, das sich lohnt. Gebt nicht auf. Bleibt dabei. Denn wer diese lebendige Hoffnung erlebt hat, hat verstanden, dass es sich lohnt. Meine Frage an dich heute Morgen. Welche Kämpfe kämpfst du gerade in deinem Leben? Wo hast du bereits die Hoffnung aufgegeben? Wo quält dich der Prozess der Ernüchterung? Und glaubst du schon an Jesus, die lebendige Hoffnung, und hast dein Leben in seine sorgenden Hände gelegt? Oder anders gesagt, hast du begriffen, dass es sich lohnt? Ich habe in meinem Leben schon öfters meine Hoffnung begraben, weil ich an meinen eigenen Möglichkeiten und Begrenzungen gescheitert bin. Und dieser Gedanke hat mich lange Zeit gequält. Und deswegen kommen die Dinge, die ich gerade erzählt habe, nicht von irgendwoher, sondern weil ich es selbst erlebt habe. Und ich sage euch was, das kann einen irre machen. Man kann daran völlig verzweifeln. So sehr, dass es meinen Blick auf das Leben schmälert und meine Beziehungen in der Partnerschaft zu Freunden, Bekannten belastet. Doch Gott will, dass unser Leben gelingt. Er will uns davon freimachen, indem er uns das Nötige schenkt, das wir für ein gelingendes Leben benötigen. Den Glauben an Jesus, die lebendige Hoffnung. Das ist doch das Zentrale, wenn wir über ein gelingendes Leben, das sich lohnt, nachdenken. Dann gibt es viele, auch in der christlichen Szene, viele Nebenschauplätze, wo unterschiedliche Frömmigkeitsstile ihren Schwerpunkt drauflegen und es in der Vergangenheit Spaltungen gab, ohne Ende. Und dabei, Petrus sagt, ist es so einfach. Wer begriffen hat, dass es sich lohnt, hängt sich an diese lebendige Hoffnung. der alles in sich vereint. Den Glauben an Jesus Christus, die lebendige Hoffnung, durch den wir Ruhe finden für unser Leben. Wisst ihr, ich habe das letzte Mal ja davon geredet, dass meine Tochter sage und schreibe 17 Jahre alt geworden ist und ihren Geburtstag gefeiert hat. Und ihre Freunde hatten ihr ja Geschenke mitgebracht und ich habe erzählt, die Geschenke bringen nichts, wenn Laila sie nicht angenommen hätte. Macht Sinn, oder? Ja. So. Und wie es mit jedem angenommenen Geschenk ist, also wenn ich es angenommen habe, bringt dieses aber nichts, wenn ich es in einen Karton lege und in die Ecke stelle. Richtig? Es geht darum, den Sinn des Geschenkes in das Leben zu integrieren. Beispiel, wenn ich einen Thermomix geschenkt bekomme, was übrigens, das wäre ein Knaller, ne? Also, aber wenn ich so ein Ding geschenkt bekomme, dann bringt es nichts, wenn ich das in die Garage auf die Werkbank stelle. Sondern der Sinn dieses Geschenkes ist, dass ich es in der Küche anwende. Wenn ich einen Drehmomentschlüssel bekomme, dann bringt es nichts, wenn ich das, keine Ahnung, in die Küche lege, neben den Thermomix. Das Ding gehört in die Werkstatt, wo ich vielleicht mal meine Reifen nachziehen muss. Wenn ich eine Unterhose geschenkt bekomme, bringt es auch nichts, wenn ich das, sondern das Ding muss getragen werden. Versteht ihr? So ist es auch mit dem Glauben. Ein lebendiger Glaube mit einer lebendigen Hoffnung will gelebt werden. Nur dann werden wir erfahren, was ein gelingendes Leben in den Augen Gottes bedeutet. Hast du das Geschenk des Glaubens und die lebendige Hoffnung Jesus Christus in dein Leben aufgenommen und auch integriert? Oder steht der Schenkende immer noch vor dir und wartet darauf, dass du das Geschenk entgegennimmst? Aber weißt du, vielleicht fragt der Schenkende dich auch gerade, ob du sein Geschenk an dich schon aufgemacht und in deinen Alltag tatkräftig benutzt. Was würdest du sagen? Meine Mutter hatte mir mal ein paar T-Shirts vor einigen Wochen zwischen Tür und Angel geschenkt. Und neulich fragte sie mich, ob sie mir passen. Mit Schreck musste ich ihr sagen, Mist, die liegen immer noch auf der Kellertreppe. Der Glaube, Christus selbst, möchte in dein Leben integriert werden, damit er für dich zur lebendigen Hoffnung wird, der dich durchträgt und zuversichtlich werden lässt auf das, was da kommt. Ein Leben, das dieses Erdenleben überdauert. Diese ganze Predigtreihe ist überschrieben mit geschenkt. Gott hat uns vieles geschenkt. Vor allem den Glauben an die lebendige Hoffnung von Jesus. Hast du es entgegengenommen und für deinen Alltag ganz praktisch entdeckt? Wenn nicht, dann lade ich dich jetzt dazu ein, dass du das tust, weil der Schenkende vor dir steht und dir was entgegenstreckt oder dich fragt, und wie läuft's mit dem Geschenk? Öffne dich diesem himmlischen Geheimnis des Glaubens und der lebendigen Hoffnung, das Gott dir jetzt schenken möchte. Jeden Tag in unserem Alltag aufs Neue. Wenn du willst, kannst du mit mir mitbeten. Im Stillen oder auch leise die Dinge wiederholen. Dort, wo du gerade sitzt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein schenkender Gott bist. Ich danke dir, dass dieses Geschenk von mir nicht verdient werden muss. Ich danke dir, dass dieses Geschenk nicht irgendetwas Unkonkretes ist. Sondern dass es etwas ist, was zum Leben taugt. Und ich möchte dieses Geschenk jetzt annehmen. Dich, Herr Jesus Christus, in mein Herz. Dass der Glaube durch deinen Geist in mir Wurzeln schlägt und sich auswirkt auf mein kleines und manchmal schwieriges und auch mit voller Schönheit versehenes Leben. Danke, dass du möchtest, dass mein Leben gelingt. Ich möchte dich bitten, dass du mir durch deinen Geist dabei hilfst, denn allein kann ich es nicht. Amen.